Kinderschutz-Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast.
Ich grüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge des Kinderschutz-Podcasts. Heute geht es um den Klimawandel. Der beschäftigt uns natürlich alle total. Und wir sind im Kinderschutz-Podcast. Was hat denn eigentlich der Klimawandel mit dem Kinderschutz zu tun? Ich wäre gerne in den Süden gereist, beziehungsweise Professorin Dr. Barbara Schramkowski hätte auch gerne nach Köln kommen wollen. Aber wir treffen uns jetzt eben über Zoom, hoffen, dass alles stabil bleibt und der Nachbarschaft Baulärm sich in Grenzen halten wird. Ja, Barbara, herzlich willkommen im Kinderschutz-Podcast und ich stelle dich gerne kurz vor. Du lehrst an der Dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen, also in Baden-Württemberg. Du leitest den Studiengang Soziale Arbeit, Jugend, Familien und Sozialhilfe. Und ich habe festgestellt, als ich mir deine Vita angeguckt habe, du bist ja wahnsinnig weit rumgekommen. Du warst schon oben im Norden in Oldenburg, du warst in einer Fachhochschule in Österreich als Lehrbeauftragte unterwegs, du warst an einer Universität in Spanien als Lehrbeauftragte und dann, übrigens wird dich das jetzt vielleicht auch sehr freuen, waren wir zeitgleich an einer katholischen Fachhochschule Studentin, allerdings ich in Paderborn und du in Freiburg. Ne? Also insofern, wir haben so einige Parallelen und du hast das auch, Connections zu Envia habe ich festgestellt, ich auch, da habe ich nämlich bei der Organisation mein freiwilliges soziales Jahr gemacht und bei der Thematik heute muss ich auf jeden Fall natürlich erwähnen, dass deine Arbeitsgebiete ganz vielfältig sind, aber für heute besonders spannend. Du beschäftigst dich viel mit Klimagerechtigkeit, sozial-ökologischer Transformation, ökologischen Kinderrechten und du bist Mitglied bei Scientists for Future und du hast viele Preise gewonnen, unter anderem vom Bundespräsidenten bist du ausgezeichnet worden, aber wenn ich das jetzt alles aufzähle, Da rüffelt mich hinterher der Jerome, dass ich dabei zu ausführlich werde. Insofern, meine erste Frage an dich heute. Wir gehen mal direkt so richtig in die Vollen. Was hat denn der Klimawandel eigentlich mit den Kinderrechten zu tun?
Gut, ja. Katinka, danke für die Einladung in euren Podcast. Und auf die Fragen möchte ich erstmal dazu antworten. Also ich bin verantwortlich für einen Studiengang, soziale Arbeit, Familie, Sozialhilfe, wie du benannt hast. Dort sind Studierende, die dual studieren und die alle in der Praxis in der öffentlichen Jugendhilfe, also vor allem im allgemeinen sozialen Dienst, aber auch bei Trägern der Erziehungshilfe tätig sind. Und ich habe mich in meinem Alltag, also in der Lehre, sehr viel mit Kinderschutz und Kinderrechten zu tun, bin aber auch seit 2019 durch Fridays for Future aufgeweckt worden, dass die Klimakrise ganz schön weit fortgeschritten ist und dass sehr, sehr viel passieren muss und dass politisch im Moment noch nicht ausreichend auf die Klimakrise reagiert wird. Und und irgendwann kam so der Punkt, ich kann doch nicht immer über Kinderschutz reden und irgendwie gar nicht über die immer mehr eskalierenden ökologischen Krisen nachdenken. Das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ist nicht die Klimakrise eigentlich eine Kindeswohlgefährdung, aber das passt ja gar nicht in die gängigen Themata, mit denen wir Kinderschutzdiagnostik machen und die typischen oder die tradierten Mechanismen, mit denen die Jugendhilfe reagiert, wie jetzt eine Inobhutnahme oder ein Angebot von Hilfen zur Erziehung, die nützen ja da nicht so richtig was. Und dann wurde mir irgendwie klar, das passt natürlich nicht in die gängigen Kinderschutzkriterien, aber gleichzeitig kann man Kinderschutz ja auch weiterdenken im Sinne von nicht nur den intervenierenden Kinderschutz, sondern den Kinderschutz im größeren Sinne gedacht. Und die ökologischen Krisen, ich möchte da jetzt nicht nur, vielleicht werde ich immer mal wieder von der Klimakrise sprechen. Aber prinzipiell haben wir eine dreifache ökologische Krise, wie die UN sagt, eine triple Krise. Nämlich, dass wir haben noch einen immensen Biodiversitätsverlust und ganz große Probleme von Vermüllung und Verschmutzung. Und die Ausmaße dieser Krisen sind gefährlich, die Folgen dieser Krisen sind für alle Menschen gefährlich. Aber natürlich sind Kinder und Jugendliche aus bestimmten Gründen besonders stark betroffen. Das hat zwei Ursachen. Einmal sind sie einfach dadurch, dass sie in sensiblen Entwicklungsphasen sind, vulnerabler. Beispielsweise Hitzetage, also extreme Hitze führt dazu, dass es mehr Frühgeburten gibt und dass gerade Säuglinge und aber auch schwangere Frauen besonders stark gefährdet sind. Das wäre so ein Punkt, also wo es auch eklatante gesundheitliche Gefährdung gibt. Und das andere ist natürlich, dass Kinder und Jugendliche noch besonders lange auf unserem Planeten leben oder auf der Erde leben und natürlich die Klimakrise, die ja Jahr zu Jahr an Tempo gewinnt und sichtbarer wird, auch hier in Ländern im globalen Norden, natürlich sie stärker betrifft.
Also genau, wir kennen ja alle immer diese Bilder mit dem Eisbär, ne, der von seiner Scholle rutscht. Ne? Vielleicht bräuchten wir da mal Bilder, wie irgendwelche Babys, ne, im Müll quasi, ne, fast versinken. Ne? Ja. Ja, also ich gehe da nochmal rein, weil du hast ja gerade schon gesagt, ne, wir haben durchaus ja auch Zahlen gerade vom globalen Ausmaß. Ich hatte jetzt nochmal rausgesucht, was auch der Weltklimarat ja wirklich für Zahlen rausgegeben hat. Vielleicht für unsere Zuhörenden nochmal: der Weltklimarat ist ja schon 1988 gegründet worden, ne? War ich echt, boah, krass, ne? Seit wann diese Thematik, dass das Klima wirklich bedroht ist oder dass wir eine Klimakrise haben, wie lange das schon bekannt ist. Genau, der Weltklimarat sitzt quasi in Genf und er hat Zahlen gerade auch in Bezug auf Kinder vorgelegt. Ich zitiere mal so ein paar. Die schreiben zum Beispiel in ihrem letzten Bericht: jedes Jahr sterben 1,7 Millionen Kinder jünger als 5 Jahre aufgrund widriger Umweltbedingungen. 500 Millionen Kinder leben in Gebieten mit extrem hohem Hochwasserrisiko. 160 Millionen Kinder wohnen an Orten, die von Dürre bedroht sind. Und jetzt hast du ja gerade schon, weil dann kann man sich, finde ich, immer noch so ein bisschen entspannt zurücklehnen, ne, so aus der deutschen Perspektive und denken, ja, das ist ja alles ganz weit weg. Bis uns dann, glaube ich, sehr schnell einfällt, oh Mann, das Ahrtal, ne, das war also die Ahrtal-Katastrophe, das ist noch gar nicht so lange her. Und wir haben auch schon Hochwasserlagen in Deutschland gehabt. Wir haben auch extreme Dürreperioden, was auf jeden Fall die LandwirtInnen bestätigen würden. Und dann hast du es gerade schon selber auch angesprochen, nämlich gerade die Hitze, unter der ja vor allem alte Menschen, aber eben auch Kinder und dann würde ich sagen vor allem auch die Schüler und Schülerinnen leiden. Und da hatte im letzten Jahr der Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité, das ist der Andreas Heinz, eben auch gesagt, dass Hitze wirklich Gift für das Gehirn ist, dass also psychische Erkrankungen steigen und dass zum Beispiel eben auch in Räumen, wenn die 28-Grad-Marke überschritten ist, quasi die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit abnimmt und parallel das Aggressionslevel ansteigt. Da würde ich jetzt vielleicht gerne mit dir, damit das auch ein bisschen konkreter für unsere Zuhörenden wird, mal uns gedanklich in so eine Schulklasse reinbeamen wollen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es wird wieder Sommer. Auch meine Kinder sitzen in überheizten und überhitzten Räumlichkeiten. Manchmal kann man sich da ja nur wundern, dass nicht noch sehr viel mehr wirklich Übles an Schulen passiert oder, ne, dass überhaupt noch so viel Leistung abgeliefert wird. Also wenn du jetzt vielleicht noch mal konkretisieren könntest, wo du wirklich auch richtig akut, ich sag mal, Gefährdungen jetzt für die Kindergesundheit siehst. Ne? Weil da sind wir, also ich stimme dir zu, absolut Kinderschutz nicht immer nur eng zu sehen, ne? Also auf Gefährdung durch Gewalt, zum Beispiel im häuslichen Rahmen, sondern eben auch, ne, durch zum Beispiel Klimawandelfolgen. Was würdest du sagen? Kindergesundheit, Hitze, Schule, Feinstaub in Städten?
Genau, vielen Dank. Da gibt es ganz viele Aspekte und vielleicht brauchen wir auch so ein bisschen neue Narrative und in Anlehnung auch an die Deutsche Allianz Klug für Klimawandel und Gesundheit ist die Klimakrise ja erstmal auch ist die größte Gesundheitskrise, die wir haben oder die ökologischen Krisen, das ist ja auch angesprochen, es geht ja nicht nur um das Klima, sondern auch um die Umweltverschmutzung und den Biodiversitätsverlust. Ne? Und allein und genau, und insofern ist die Klimakrise eine Gefährdung für die Gesundheit der Kinder. Aber wenn wir uns umstellen, ja, in Bezug auf Ernährung und Mobilität, dann ist das auch ein Teil, den wir zum Schutz und für die Gesundheitsförderung nicht nur von Kindern und Jugendlichen, sondern von allen Menschen leisten können. Und bezüglich vielleicht nochmal Gesundheitsgefährdungen, was du jetzt benannt hast. Das eine ist, du hast am Anfang viele Zahlen benannt. Es gibt auch den UN-Klimarisikoindex für Kinder, der nochmal sehr klar zeigt, dass Kinder, mittlerweile alle Kinder, von klima- und umweltbedingten Gefährdungen betroffen sind. Natürlich wieder besonders Kinder in Ländern im globalen Süden. Und da kommen wir auch dazu, dass die Folgen der Klimakrise sehr, sehr ungerecht verteilt sind, mit Blick darauf, dass die Verantwortungen vor allem eben in den Ländern im globalen Norden. Das ist ganz allgemein gesagt, aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf unsere Situation in Deutschland gucken, du hast das Thema Hitze angesprochen als Gefährdung. Eine weitere ganz große Gefährdung ist der Autoverkehr und die fossilen Brennstoffe in der Luft. Ich war im letzten Jahr auf einer Tagung in Frankfurt, da haben wir uns auch mit Kinderrechten, Klimakrise und Kinderschutz befasst. Und dort hat eine Kollegin aus Frankfurt benannt, die haben mal die Gebiete, in denen besonders viele Kinder von Armut betroffen sind, mit den Gebieten über sozusagen darüber gelegt, wo die Hitze, wo besonders starke Hitzespots sind und wo es besonders viele auch Feinstaubemissionen gehen. Und das war absolut identisch. Das heißt, Kinder auch, die vielleicht bis nach zusehen in prekären Lebensverhältnissen leben, sie leben oft an Straßen, wo es sehr viel Autoverkehr gibt. Und fossile Brennstoffe sind auch eine große Gefährdung in Bezug auf Allergieentwicklungen und weitere Erkrankungen. Dazu muss man auch sagen, dass im Autoverkehr einfach auch viele Menschen ums Leben kommen. Und gerade vor 2 Tagen ist eine Studie erschienen, die nochmal gezeigt hat, dass gerade diese neuen Autos, nämlich die SUVs, ganz besonders Kinder gefährden in Unfällen und dass die Verletzungen immens größer sind, wenn es mit so großen Autos Kollisionen gibt. Und tatsächlich bin ich in dieses Thema auch noch da reingekommen, weil ich in der Verkehrswende aktiv war in Freiburg. Und mir wurde bewusst, dass der Verkehr wird aus der Perspektive von Autos geplant. Das Menschen gut mit dem Auto fahren. Die Städte würden ganz anders aussehen, wenn wir aus der Perspektive von Kindern denken würden. Wenn wir alle Straßen abfahren würden nach Sicherheit, wie zum Beispiel Eltern, die mit sehr kleinen Kindern unterwegs sind, dann würden wir so viele Gefährdungspunkte sehen und so viel Veränderungen auch machen. Und dann wären wir alle Menschen gut unterwegs, wenn wir aus einer anderen Perspektive zum Beispiel Verkehrsplanung machen.
Ich bin da total bei dir, aber dann frage ich mich ja immer, ne, das klingt ja auch einfach alles so total logisch. Und ehrlicherweise, dafür muss man ja auch gar nicht studiert haben, ne, um zu verstehen, dass das doch sehr viel besser oder klüger wäre, ne, und ehrlicherweise ja nicht nur für Kinder, sondern auch für uns alle, wenn wir zum Beispiel Städte und Verkehr etc. anders planen würden. Ne. Und in der Tat Feinstaub, ne, auch da gibt es ja ganz, ganz viele Erkenntnisse, geht immer über Lunge und Blut in den Kopf, also, ne, und beeinflusst dann ja auch ganz klar das Gehirn, wie es zum Beispiel auf Stress reagiert. Ne. Also auch da, ne, also ich musste immer schon unter der Pandemie so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen gemein und zynisch grinsen, als dann plötzlich Luftfilter überall, ich sag mal, ganz en vogue waren, wo ich mir dachte, ja, okay, aber der Feinstaub, der ist schon länger da und der wird auch nach der Pandemie noch da sein. Eigentlich bräuchten wir noch Luftfilter alleine, um zum Beispiel diese Gefährdungslagen für, ne, Bronchien, Lunge, Kopf etc. auch rauszufiltern, buchstäblich.
Wenn wir jetzt bräuchten weniger Autos, das muss ich auch nochmal anführen. Die Bundesregierung ist ja auch gerade kritisiert worden, weil das Verkehrsministerium wieder keine ausreichenden Pläne vorgelegt hat, um die Klimaschutzziele auch zu erreichen. Und jetzt soll das Bundesklimaschutzgesetz auch geweicht werden, anstatt dass wir ein Tempolimit bekommen und dass es Regelungen gibt, wie der Verkehr abnimmt und die Emissionen im Verkehr, was ja auch ein Teil von unter anderem für Kinder besser wäre, aber was für alle Menschen besser wäre.
Absolut. Das nur so als Randnotiz. Genau, und dann sind wir aber ja jetzt zum Beispiel bei Verkehrsplanung. Jetzt hast du ja schon gesagt, hier werden wieder auch schon bestehende Vorschriften und Gesetze aufgeweicht. Und dann kommen wir mal dazu, was sicherlich auch bei euch bei der Tagung Thema war, dass ja eigentlich die Klimakrise auch eine rechte Krise, also eine Krise der Kinderrechte ist, weil letztendlich hat Deutschland 1992 die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert. Sie ist im normenhierarchisch betrachtet im Rang eines normalen Bundesgesetzes. Also die kann nicht mal eben so beliebig außer Kraft gesetzt werden. Und im Artikel 3 steht ja ganz klar, dass im Prinzip the best interest of the child, was wir ja in Deutschland ein bisschen schief mit dem Kindeswohl übersetzen, ja eigentlich immer vorrangig bei allen zu erlassenen Gesetzen berücksichtigt werden muss. Und dann sind wir natürlich, also wenn man das ernst nehmen würde, dann muss ich sagen, da müssten wir auch ganz andere Klimapolitik betreiben. Ne? Da sind wir dann bei Verkehr, da sind wir bei Städteplanung. Und vielleicht versuchen wir da nochmal jetzt eher was, weil du bist ja, wie gesagt, auch bei Scientists for Future und jetzt wir beide sind in der Jugendhilfelehre auch unterwegs. Was können denn Menschen vor Ort vielleicht aber auch bewirken, damit wir uns jetzt nicht so ganz ohnmächtig fühlen. Also ich hatte jetzt direkt die Idee, ne, man könnte ja auch das zum Beispiel im Kinder- und Jugendhilfeausschuss lokal auch einfach thematisieren und da zum Beispiel dann auch nochmal so einen Vorschlag wie, ne, wollen wir nicht vielleicht mal eine Verkehrsplanung aus Kinderaugen heraus machen? Was würdest du sagen? Welche Ideen hättest du?
Ja, vielleicht mache ich zwei Schleifen zu deiner Frage jetzt. Das erste, ich würde was zu Kinderrechten sagen. Mhm. Und im zweiten Schritt zu dem, was eigentlich die Verantwortung und die Möglichkeiten auch der Kinder- und Jugendhilfe sind. Weil ich bin absolut deiner Meinung, die Situation ist schwierig, aber nur darüber irgendwie zu sagen, oh Gott, ich kann nichts mehr tun, das ist keine Lösung, sondern genau, es steigen nicht nur die fossilen Energien leider noch, aber auch die erneuerbaren Energien wachsen exponentiell. Also es gibt auch viele, viele positive Entwicklungen. Das erste ist Thema Kinderrechte, ja. Da gibt es eine neue Entwicklung. Vielleicht noch ganz kurz auch die Randnotiz. Gerade letzte Woche hat ja der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass Klimaschutz ein Menschenrecht ist. Und da ging es unter anderem um die Gesundheit von älteren Menschen, nämlich den Klimaseniorinnen aus der Schweiz, die da einen bahnbrechenden Erfolg errungen haben, der sich hoffentlich auch günstig für alle weiteren Klimaklagen, die weltweit übrigens sehr häufig auch von jungen Menschen initiiert werden, auswirkt. Hinzu kommt noch, und das finde ich auch noch eine sehr positive Entwicklung, worauf wir uns im Kontext von Jugendhilfe argumentativ berufen können, gibt es den 26. General Common zur UN-Kinderrechtskonvention. Es gibt ja regelmäßige Kommentare zu den UN-Kinderrechten, weil sich ja auch gesellschaftliche Verhältnisse verändern. Vorher ging es um digitale Teilhabe von Kindern und jetzt geht es um Rechte von Kindern in der Umwelt mit einem speziellen Fokus auf der Klimakrise. Dieser Kommentar ist im letzten Herbst erschienen. Hierbei haben zahlreiche Kinder und Jugendliche aus zahlreichen Ländern auch mitgewirkt. Und das ist auf jeden Fall ja Rückendeckung letztlich für den Klimaschutz und nochmal auch für unsere Profession, soziale Arbeit. Wir schreiben uns ja auf die Fahnen, wir sind eine Menschenrechtsprofession. Und das ist natürlich eklatant wichtig zu wissen, Klimaschutz ist ein Menschenrecht. Das ist auch nochmal, zeigt auch nochmal, es ist auch eine Aufgabe sozialer Arbeit und ganz besonders der Kinder- und Jugendhilfe, weil ich sagen würde, die Kinder- und Jugendhilfe verschreibt sich ja auch nach SGB, dem Artikel der Leitnorm im SGB 8, für eine gesunde Entwicklung für Kinder und Jugendliche anwaltschaftlich auch einzustehen. Und dieser UN-Kommentar, also dieser Kinderrechtskommentar, da hat auch die AGJ ein sehr gutes Positionspapier veröffentlicht. Ich überlege gerade, wann das ist kürzlich erschienen, ist auch abrufbar auf der Seite der AGJ, der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe. Das finde ich auch richtig toll, weil das über die Fachverbände nochmal auch anders in die Jugendhilfe kommt. Dann ist es nicht so, naja, das ist so ein paar klimabewegten Menschen wichtig, sondern es ist einfach ein Auftrag von uns. Wir müssen auch auf die ökologischen Krisen können, dass Kinder sich gut entwickeln können und ihre Rechte kleiden können. Und wichtig auch nochmal in dem Positionspapier, und da kommen wir auch zum Auftrag der Jugendhilfe, das könnten wir auf verschiedenen Ebenen denken. Schritt 1, und es ist hier auch im Positionspapier der AGJ benannt, ist etwas, ich habe im letzten Herbst eine große Fachtagung gemacht, zusammen mit dem Deutschen Caritasverband und weiteren Kolleginnen, die fand in Frankfurt statt. Wir hatten rund 100 Teilnehmende und das Thema war eben Klimakrise als Gefährdung der Kinderrechte. Und im Vorgang haben wir übrigens auch mit einen Workshop gemacht mit jungen Menschen aus der Kinder- und Jugendhilfe, die auch dort waren und die ihre Wünsche und Gedanken auch formuliert haben auf der Tagung. Und die Themen, wir hatten drei Ebenen. Das eine ist Emissionssenkung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Denn auch in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gibt es Mobilität, sprich zum Beispiel Autoverkehr, da gibt es Emissionen durch Wärme und Energieverbrauch, da gibt es Emissionen durch Ernährung, also auf verschiedenen Ebenen zu gucken, wo sind eigentlich unsere Emissionen, wie können wir dazu beitragen, zum Beispiel durch klimabewusste Ernährung, die ja tatsächlich auch viel gesünder für uns ist. Der Deutsche Ernährungsrat hat ja auch gerade nochmal gesagt, Leute, ihr esst viel zu viel Fleisch, es ist wesentlich gesünder, weniger Fleisch zu essen. Und eine gesunde Ernährung im Sinne von Planetary Health bedeutet eine weitgehend pflanzenbasierte Ernährung. Da gibt es auf der Seite des Projektes Klimaschutz in der sozialen Arbeit stärken vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, vielleicht können wir das ja noch in den Shownotes nachher verlinken, auch ein Kochbuch für soziale Einrichtungen, wie man klimafreundlich sozusagen kochen kann und trotzdem das irgendwie im Rahmen ist. Also dieses Thema Emissionsbilanzierung, Emissionssenkung. Das Zweite ist, was heißt das auch für die pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Wie machen wir sie sprach- und sprechfähig? Einmal sehen wir ja, Kinder und Jugendliche werden sowieso viel zu wenig gehört im Kontext der Klimapolitik. Deshalb finde ich diesen General Comment Nummer 26 auch so toll, weil er in der Einleitung erstmal das Engagement von Kindern und Jugendlichen weltweit wertschätzt. Denn tatsächlich, dass ich mich mit dem Thema hier auseinandersetze, das mache ich wirklich dank Fridays for Future, die mich aufgeweckt haben und wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr einfach nur zu Hause sitzen und so ein bisschen privat Fahrrad fahren und mich vegan ernähren. Wir brauchen auch politische Veränderungen.
Hm. Ich meine, und bei Beteiligung, Entschuldigung, dass ich da jetzt so reingerätsche, ne? Aber das ist ja, ich sag mal, also ich finde den General Comment auch super und letztendlich ist es natürlich auch sowieso eine herbe Kritik, dass wir ja Kinder und Jugendliche nicht nur an der Klimapolitik viel zu wenig beteiligen, sondern ja ganz grundsätzlich, ne? Ich meine, das schwingt, ne? Also wie gesagt, seit 89 UNKRK, ne? Die Beteiligung von Kindern ist eigentlich grundlegend oder sollte sie sein, ne? Und dann sind wir natürlich auch in der Kinder- und Jugendhilfe, müssen wir ganz selbstkritisch sein und sagen, auch im Kinderschutz, in Hilfeplangesprächen etc. beteiligen wir viel zu wenig. Insofern finde ich schon mal total gut, dass du halt auch darauf aufmerksam machst, dass gerade auch innerhalb zum Beispiel von stationären Gruppen, aber natürlich auch Tagesgruppen, wir ja schon Möglichkeiten haben, auch selber wirklich als pädagogische Fachkräfte, aber auch die Kinder und Jugendlichen selber hier schon sich auch zu engagieren. Ne? Genau, aber jetzt wollte ich dich gar nicht unterbrechen, weil das war ja nur...
Gerade auch zu dem Aspekt, wir haben auch zusammen mit dem Deutschen Caritasverband, auch das könnten wir noch in den Shownotes verlinken, haben wir Materialien entwickelt, unter anderem für Erziehungshilfeeinrichtungen, vor allem eben für stationäre Erziehungshilfeeinrichtungen, was vielleicht auch im Alltag, sage ich mal, vielleicht auch ganz schnell machbar ist. Was sind vielleicht die größeren Dinge, die man eher langfristig angeht? Und wie kann ich auch, ich finde ganz wichtig, wenn wir über die ökologischen Krisen sprechen, müssen immer sehen, Kinder und Jugendliche sind die, die erstmal die wenigste Verantwortung dafür tragen, gesellschaftlich gesehen. Kinder und Jugendliche in der Jugendhilfe noch stärker, weil so viele auch aus armutsbetroffenen Familien kommen. Und das sind die Familien, die, wenn man es individualistisch sehen würde, für die wenigsten Emissionen überhaupt verantwortlich sind. Und gleichzeitig sind natürlich Kinder und Jugendliche in der Jugendhilfe auch von multiplen Problemlagen betroffen. Dennoch ist Klimaschutz auch ein Thema. Der ist zwar überlagert, oft von anderen Themen, und dennoch ist es wichtig, sich einfach nicht, oh Gott, es ist alles so schlimm und ich kann nichts machen. Ganz wichtig ist, dass wie können wir es herstellen, dass Kinder und Jugendliche denken, ja, ich kann auch was tun. Wie können wir mit ihnen über ihre Rechte sprechen? Wie können wir sie unterstützen, sich vielleicht auch politisch zu engagieren? Wie es zum Beispiel Einrichtungen gibt, die auch mit Kindern und Jugendlichen auf den Klimastreik gegangen sind, die sich mit Gruppen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung vernetzt haben. Da sind ganz neue Kooperationen entstanden, zum Beispiel auch zwischen dem Paritätischen Verband und dem BUND, also zwischen Naturschutzverbänden und sozialen Einrichtungen. Also vielleicht da sind vielleicht auch so neue Synergien und Kooperationen. Also diese Sache pädagogisches Handeln, da gibt es sehr, sehr viel von Bildung für nachhaltige Entwicklung, Waldpädagogik, Stärkung der Mensch-Natur-Verbindung. Das ist ja so die Ursache dieser ganzen Krisen, denn vielleicht da auch so die kleine Anmerkung, wir zerstören ja einen Teil von uns selber.
Ja, denn absolut.
Wenn wir uns bewusst machen, wir zerstören unsere eigenen Lebensgrundlagen. Wir brauchen Luft, wir brauchen Wasser, wir brauchen einen gesunden Boden, damit wir uns ernähren können. Wir sind Teil der Natur. Wir kommen aus der Natur und wir werden wieder Teil der Natur. Das ist ja nochmal so ganz der Hintergrund. Und vielleicht jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, auch sich wieder mehr als Teil von Natur zu fühlen.
Ich meine, was du da ja ansprichst, verwundert mich ehrlicherweise schon seit Jahrzehnten, weil was du ja thematisierst, ist, dass im Prinzip ja auch Klimaschutz oder Naturschutz immer auch eine Frage von sozialer Gerechtigkeit ist und von sozialer Teilhabe, natürlich auch von Generationengerechtigkeit. Und ich frage mich wirklich schon seit vielen, vielen Jahren, warum auch, ich sag mal, einige Parteien, aber auch zum Beispiel bestimmte Naturschutzverbände das so wenig in den Vordergrund rücken. Das ist ja, ich sag mal, ne, dass wir als Menschen ja auch Teil der Natur sind. Ne? Also ich habe das immer nie verstanden, ne, dass halt so der Naturschutz immer irgendwie nur Tiere und Pflanzen betreffen soll, ne, sondern dass man das ja auch ganz egoistisch interpretieren kann. Ne? Also ich tue mit Umweltschutz auch immer was für mich selber, weil ich eben auch in dieser Welt lebe. Deswegen Also hast du eine Erklärung dafür, warum das in der Politik so wenig zusammengedacht wird? Also warum sich andere Parteien dann wieder, ah, das ist ja, ne, alles schwierig hier mit weniger Fleisch essen und auch weniger Verkehr, weil, ne, letztendlich, ja, das sind halt so diese klimabewegten Menschen. Also warum ist die soziale Frage, die natürlich im besonderen Maße auch Kinder betrifft, so wenig im Vordergrund bei der Beschäftigung mit Klimathemen?
Ja, das ist tatsächlich ein ganz großes Thema. Deshalb hatten wir auf dieser, denke ich, ein Ergebnis neben dem. Ich hatte vorhin gesagt, wir müssen Emissionen, es geht um Emissionen der Einrichtungen, es geht um pädagogisches Arbeiten, aber es geht auch um das Thema sozialgerechter Klimaschutz. Oder ich würde eher sozialgerechter vielleicht auch Umwelt- und Naturschutz, nämlich diese Themen soziale und ökologische Gerechtigkeit zusammendenken. Ist übrigens etwas, was auch uns Sozialarbeitenden gut tut, denn wir engagieren und wir denken den Sozialraum eigentlich bisher rein sozial und noch nicht ökologisch. Weshalb wir mit der, ich bin Sprecherin, jetzt eine kleine Randnotiz nochmal, in der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit, der Fachgruppe Klimagerechtigkeit und sozial-ökologische Transformation in der sozialen Arbeit, also eine der Sprecherinnen. Und dort haben wir auch ein Positionspapier geschrieben, warum es relevant ist, dass wir in der sozialen Arbeit, wenn wir eine Menschenrechtsprofession sind, für soziale Gerechtigkeit einstehen, ökologische Perspektiven mit reindenken müssen. Das stellen wir jetzt auf der Tagung der DGSA, auf der Jahrestagung in 2 Wochen in Jena auch vor. Ansonsten, ja, ich denke, wir haben ganz gesamtgesellschaftlich das Thema, dass wir uns total von der Natur entfernt haben. Und ein ganz großes Thema ist auch, inwiefern es uns gelingt, uns wieder an Natur auch rückzubinden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil dieser Transformation. Und das ist etwas, was ich jetzt mal so als Hypothese vermute, dass die Menschen, die so, ach, dieser verrückte Klimaschutz und dann darf ich weniger Fleisch essen und ich weniger Auto fahren, ist ja so ein bisschen auch. Was ist eigentlich wichtig? Geht es mir nur gut, weil ich individuell es mir gut geht, oder geht es mir gut, weil ich merke, ich sorge auch für andere Menschen im Sinne einer ökologischen Care-Arbeit? Mir geht es gut, weil es auch anderen Menschen um mich herum gut geht. Das ist ja irgendwie auch eine Haltung und ein Menschenbild. Und dieses, vielleicht brauchen wir so ein bisschen in dem Klimaschutz ein bisschen andere Narrative. Das ist das, was ich gerade so ein bisschen versuche. Ich möchte da eben auch nochmal auf Klug, Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit, hinweisen, die das sehr, sehr gut machen, indem sie sagen, es geht um Gesundheit. Ja, Klimaschutz ist gut für menschliche Gesundheit. Und weiter gedacht, Klimaschutz ist gut für die Gesundheit von Kindern. Das wird auch nochmal, da gibt es von der AG Pädiatrie bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit ein sehr gutes Positionspapier geschrieben von Kinderärztinnen. Das heißt, Kinder vor den Folgen der Klimakrise schützen, warum Klimaschutz wichtig ist für Kindergesundheit. Und das andere ist, dass wir Klimaschutz eben denken, das sind Rechte. Das ist nicht irgend so was Absurdes, was sich so ein paar verrückte Leute ausdenken, sondern das ist ein Recht. Und es werden ja auch Rechte beschnitten. Zum Beispiel hat das Deutsche Institut für Menschenrechte 2019 in Bezug auf die Umsetzung der Kinderrechte gesagt, dass ihr bei Fridays for Future den SchülerInnen immer sagt, die sollen nur zur Schule gehen. Das ist nicht in Ordnung. Das verstößt, denn auch Kinder haben ein Recht auf Versammlung und auf Meinung und auf die Äußerung ihrer Meinung.
Und
Und das ist nicht
vielleicht auch,
richtig. Also da gab es eine
ja.
Kritik an der Umsetzung der Kinderrechte. Stichwort Partizipation.
Also ich meine, Deutschland hat ja schon 2021, fand ich wirklich beeindruckend, da hatte ja die Menschenrechtskommissarin des Europarates, die damalige Bundesregierung noch unter Merkel, wirklich gerügt für die, ich zitiere, mangelhafte Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland. Also Note 5 von 46 Europaratsstaaten, ne, haben wir als einziger Staat wirklich die Note mangelhaft bekommen. Das ist schon sehr bitter. Und genau, also da sind ja wirklich ganz, ganz viele Rechte betroffen. Und ich finde, also bleiben wir vielleicht noch mal ganz kurz, um es noch mal ein bisschen konkreter zu machen. Wirklich bei diesen, du hattest gerade einmal die Schwangeren und die Auswirkungen auf die Säuglinge auch schon angesprochen. Springen wir noch mal rein in die Schulen. Wenn wir da jetzt konkret, also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Schulleitung haben, die uns zuhört, was würdest du sagen, was könnte denn eine Schule machen, um zum Beispiel im Sommer, weil ich sage mal, hitzefrei ist ja jetzt nicht Dauerlösung, ne? Also das können wir uns jetzt auch aus der Elternperspektive nicht wünschen, dass immer, wenn es mehr ist als 28 Grad im Klassenraum, alle SchülerInnen wieder nach Hause zurückgeschickt werden. Also was, oder hast du eine Idee, was so eine Schulleitung verbessern könnte, konkret vor Ort?
Also ganz ehrlich, erstmal, bevor wir uns nur für Hitze schützen, also Stichwort Klimaanpassung, würde ich erstmal sagen, Engagement für Klimaschutz und Klimaschutz als Engagement für Kinderrechte verstehen. Das Recht von Kindern auf Leben, auf Gesundheit, auf Teilhabe. denn und auch Kindern und Jugendlichen, die sich für Klimaschutz einsetzen, eine Stimme zu geben. Weil das ist es ja so, wir Erwachsenen sitzen in den Positionen, wo wir die Stimmen von jungen Menschen in Bezug auf Forderungen im Klimaschutz größer machen können, also als sage ich mal, wo wir anwaltschaftlich auch für ihre Forderungen einstehen können.
Also würdest du sagen, Entschuldigung, dass ich da nochmal reingehe, also im Prinzip plädierst du dafür, wenn, also ich komme nochmal, ich bin ganz hartnäckig an dieser Stelle, ne? Könnte man einer Schulleitung raten, dann nehmt einfach vielleicht mal eure Schülerparlamente oder Schülerparlament, was hoffentlich da ist, ernst, weil wir haben ja schon längst Beteiligungsstrukturen, ne? In Schulen, auch in hoffentlich in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, dann hier wirklich das Wort der Kinder auch ernst zu nehmen und ihnen überhaupt auch, ich sag mal, vielleicht an der Stelle mal ernsthaft zu begegnen. Das ist das, was mich häufig wirklich stört, das ist so diese Pseudopartizipation. Aber man nimmt sie am Ende nicht ernst. Und dann würde das für mich ja schon dabei anfangen, dass man auch die Klimaangst, die ja wirklich viele, viele Kinder und Jugendliche umtreibt, auch einfach mal ernst nimmt. Weil das ist ja, ich sag mal, keine Hysterie, sondern die ist total begründet, dass sie sich Sorgen um ihre Zukunft machen. Und ich musste gestern auch, ich weiß nicht, ob das bei euch in Baden-Württemberg auch so war, wir haben hier gestern quasi einen ganzen Tag im Radio und im Fernsehen gehabt, wo es um die eingebrochene Geburtenrate ging und wo ganz viele sich auch gemeldet haben, ich will kein Kind in die Welt setzen, wo ich denke, in 50 Jahren, ne, haben wir hier solche Verhältnisse, also Dürre, Extremwetterlagen, das möchte ich überhaupt keinem Kind zumuten und deswegen entschließe ich mich eben sehr bewusst gegen ein Kind. Fand ich wirklich, wo ich gedacht habe, oh Gott, wie krass das ist und doch wie realistisch. Also ist auch das was, also dieses Ernstnehmen von Ängsten, das Ernstnehmen von Kindern und Jugendlichen, was ein wichtiger Schritt ist?
Auf jeden Fall. Ich meine, darum geht's ja, ja. Also der größte Klimastreik von Fridays for Future endete ja damals, dass die damalige Große Koalition ein Klimapaket verabschiedete, was ja letztlich den Klimaschutzzielen widersprach. So. Und das ist ja auch die Frage, irgendwie ich verkündige ein großes Paket an so einem Tag, wo so viele Kinder und Jugendliche diese Streiks organisieren, denen sich Erwachsene anschließen, aber die erstmal von jungen Menschen kommen. Und das auch ernst zu nehmen und dann auch ihre Ängste und Sorgen, die ja berechtigt sind. Deshalb gibt ja auch diesen Begriff, du hast ihn gerade benannt, Klimaangst. Das ist kein pathologisches Phänomen, sondern es ist wirklich normal, dass ich Angst habe, dass ich mir Sorgen mache, wenn ich die Berichte zum Beispiel vom Weltklimarat oder andere Prognosen in Bezug auf Klima- und Biodiversitätskrisen ernst nehme. Mhm. Und tatsächlich gibt es zahlreiche Studien, die zeigen, dass die Sorgen bezüglich der Umwelt- und Klimaveränderungen ein ganz wichtiger Punkt sind, der Kinder und Jugendliche sehr, sehr stark belastet. Das heißt, auch aus diesem Grund sollten wir die Krisen ernst nehmen. Und dann würde ich sagen, Stichwort Partizipation also ihre Perspektiven ernst nehmen und damit aber auch die damit verbundenen Gefühle ernst zu nehmen. Ich glaube, wir haben so zwei Punkte, warum wir da auch nicht vielleicht, es gibt so zwei Aspekte, warum wir vielleicht irgendwie nicht so richtig auch vorankommen. Das eine ist, wir diskutieren sehr technologisch, ja, Stichwort Technologieoffenheit und so weiter. Aber das Ganze ist auch sehr stark eine Sache die Klimakrise ist sehr stark, hat sehr viel mit Naturverbundenheit zu tun. Naturverbundenheit, also wenn wir uns engagieren, wenn wir merken, wie wir verbunden sind, wie wir Teil der Natur sind, dann gehe ich ja automatisch, fange ich dann an, mich zu engagieren für den Schutz und die Bewahrung der Natur. Und wenn ich diese Gefühle eben auch wahrnehme, ich mache mir Sorgen, ich habe Angst, ich bin vielleicht auch wütend und ohnmächtig, weil die Klimaschutzpolitik einfach nicht ausreichend ist, um diese Gefährdungen abzuwenden, dann ist das einfach etwas, an der Stelle ist es wichtig, einmal diese Gefühle nicht nur, über diese Gefühle auch zu sprechen. Ich mache das tatsächlich auch in Lehrveranstaltungen so, wie kann ich eigentlich junge Menschen auch befähigen, in die Transformation zu kommen und nicht, nachdem ich dazu Lehre gemacht habe, sagen, oh Gott, das ist alles so schlimm, es bringt sowieso nichts. Da finde ich einen Punkt wichtig zu sagen, okay, wo stehen wir? Und da muss man auch Klartext reden. Gleichzeitig aber eben auch dann zu gucken, welche Gefühle löst das in euch aus. Und da kommen immer wieder auch von Studierenden die Themen Angst, Sorgen, Wut, Ohnmacht und so weiter. Und dann aber auf der Basis der Gefühle auch zu sagen, okay, es gibt aber auch ein Gefühl, Wut und Wut kann auch ein Transformationsmotor sein. Kann ich auch kanalisieren in, ich möchte mich engagieren. Und dieses Engagement, und da sind wir Erwachsenen, Stichwort Schulleitung oder Leitung, Jugendhilfe, Sozialarbeitende auch verantwortlich, jungen Menschen diese Engagementräume auch zu bieten. Und und nicht wieder zu sagen, ich höre euch gar nicht an, weil das können wir sowieso nicht umsetzen. Das ist ja auch die Angst, gerade bei Partizipation. Dann sagen die was, was ich gar nicht umsetzen kann. So. Und da gibt es natürlich zahlreiche Dinge. Auch nochmal, wenn du auf die, du hattest vorhin nach den Schulen gefragt, Schutz vor Hitze, aber auch, wie kann ich zum Beispiel auch an Schulen vielleicht die Schulen mehr begrünen, Flächen entsiegeln, PV-Anlagen aufs Dach bringen, also den jungen Menschen mit ihnen zusammen auch zu sehen, wir können was tun, wir können unsere Schule verändern. Und es gibt wohl auch Schulen, die das Konzept von Friday machen. Ich muss nochmal genau gucken, wie das heißt, die sozusagen immer am Freitag Transformationsprojekte machen und junge Menschen, mit jungen Menschen Wege erarbeiten, wie wir gesellschaftlich anders zusammenleben können. Das würde auch bedeuten, ich gucke mal in meine Schulkantine. Wie wird da eigentlich gegessen? Wie viel Lebensmittel werden vielleicht auch weggeschmissen? Und warum ist das nicht gut? Es gibt vielleicht auch regional Foodsharing. Können wir uns mit solchen Initiativen vernetzen? Wie könnte Mobilität anders sein? Wie können wir vielleicht auch diese ganzen Elterntaxis verhindern? Wie wird die Kinder letztlich gefährden und noch mehr zu noch mehr Emissionen senken, was auch nicht gut für die Kinder ist? Wie können wir auch Kinder psychologisch und medizinisch gut versorgen? Also da gibt es ganz viele Fragen. Es gibt so viel zu tun. Es gibt so viele Menschen, die auch wirklich tolle Dinge tun. Und genau, ich empfehle auch sehr auf diese wirklich Leute zu schauen, die unglaublich tolle Dinge schon voranzubringen in der Transformation. Das macht ganz viel Empowerment und tut total gut, und sich vielleicht nicht zu sehr aufzuhalten, wenn ich jetzt gerade eine Einrichtungsleitung vielleicht habe, die wo man nur hört, ach, wir können sowieso nichts machen, das Thema ist nicht relevant, dann würde ich mir vielleicht eine andere Person suchen, mit der ich zusammenarbeite, um was voranzubringen und nicht so viel Energie in der Stagnation zu verlieren.
Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, genau, zumal wir in der sozialen Arbeit ja immer ganz viel über Selbstwirksamkeitserfahrung sprechen, ne? Und da ist natürlich sich irgendwo zu engagieren schon mal ganz wichtig. Wenn ich das jetzt mal so zusammenführe, dann wäre das ja jetzt nochmal für, also im Kinderschutz, ne, weil so sind wir ja eingestiegen, sprechen wir ja immer auch ganz viel über Vernetzung, ne? Also das Netzwerk Kinderschutz. Dann könnte ich dich ja jetzt auch so verstehen, dass du sehr stark dafür plädierst, dass wir nochmal eine ganz andere Art von Netzwerk installieren, also eher, ich sag mal, auch noch mal Umweltschutz oder, ne, ich sag mal, Naturschutzorganisationen mit Kinderschutzorganisationen zum Beispiel auch in Kontakt zu bringen, hier Vernetzungen zu machen, um eben hier dann auch zum Beispiel zu empowern, gerade auch Kinder, die häufig, gerade wenn sie in der Kinder- und Jugendhilfe sind, ja auch schon wirklich, ich sag mal, immer einen ganzen Rucksack mit sich rumschleppen, damit die sich vielleicht aber hier auch nochmal anders engagieren können. Und umgekehrt würde ich mir immer sehr wünschen, dass gerade auch Tierschutz- und Umweltschutzorganisationen, ich sag mal, da noch mal den Blick weiten und auch Kinder mitdenken. Ne? Also das ist was, ja. Ne? Also wo ich auch mal denke, krass, ne? Also ich kann doch jetzt bitte aber nicht nur über Küken sprechen, sondern ich würde mir auch wünschen, dass wir dann aber eben auch über Kinder sprechen. Ne? Und das ist was, was ich glaube, noch mal eine ganz andere Art von Vernetzung auch. Ne? Insofern Klimaschutz ist Kinderschutz auch sicherlich noch mal zusammendenkt.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Ich wünsche mir, und dafür engagiere ich mich auch, dass wir in der Kinder- und Jugendhilfe verstehen, dass das Engagement für das Kindeswohl und die Kinderrechte und den Kinderschutz impliziert, dass wir uns auch für die Bewahrung unseres Planeten, der Erde engagieren. Stichwort Klimaschutz, Umweltschutz, und diese Themen ernst nehmen als eine Facette, die sowohl menschenrechtlich als auch in Bezug auf soziale Gerechtigkeit essentiell sind.
Da sind wir halt im Prinzip wieder, ne, dass halt auch politische Akteure wirklich das ernst nehmen müssen, was sie eigentlich schon längst unterschrieben haben, ne, und dann eben auch die Kinderrechte mit in den Fokus ihrer Arbeit richten sollten oder rücken sollten.
Ich darf vielleicht noch kurz ergänzen, was ich wünsche mir von der Kinder- und Jugendhilfe. Gleichzeitig weiß ich, wie es gerade in den Einrichtungen sitzt. Stichwort Fachkräftemangel. Die enormen fachlichen Anforderungen, jetzt zum Beispiel auch Stichwort große Lösung. Ich weiß, wie der Personalmangel ist, wie viele Menschen überlastet sind, die fachlich eigentlich so qualifiziert sind und die nicht so arbeiten können, wie sie eigentlich möchten. Und deshalb möchte ich noch sagen, was muss sich ändern? Wir brauchen politische Unterstützung. Wir brauchen dringend die Kindergrundsicherung. Wir brauchen ganz dringend eine kinderrechtebasierte Klimapolitik. Und das würde bedeuten, nicht sowieso sehr wohlhabenden Menschen noch ein drittes E-Auto irgendwie zu sponsern, sondern erstmal zu überlegen, wie können dann auch Familien, die sowieso in Armutslagen sind, vielleicht unterstützt werden, um vielleicht mit den steigenden Energiepreisen, Ernährungspreisen umzugehen und eben ihre Kinder, sich mit ihren Kindern auch klima- und umweltbewusst ernähren zu können.
Ja, völlig richtig. Ich glaube, das ist ein hervorragendes Schlusswort. Barbara, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mitzumachen. Und an alle Zuhörenden, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Katinka Beckmann. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.